gelesen hatte, der erste Tag, was schuf dort Gott? Licht. Licht und Finsternis. Er trennte es. Er schuf eine Trennung. Und bevor wir in das Thema einsteigen, wandelt im Licht, was Johannes uns auffordert, möchte ich kurz etwas zu sagen. Johannes wirkte und lebte in Ephesus und es gab dort ein Problem. Es war eine Problematik der gnostischen Irrlehre. Wer hat schon mal über die Gnosis was gehört? Ja? Okay, nicht viele. Okay, gut. Heute haben wir ähnliche Probleme. Heute haben wir Irrlehren, die in Gemeinden einschleichen. Und das Problem ist, Irrlehrer schreiben sich nicht auf die Stirn, ich bin Irrlehrer, oder tragen eine T-Shirt-Aufschrift, ich bin Irrlehrer. Es sind Menschen, die nach außen hin scheinbar irgendwie gerecht leben und doch aber das Wort Gottes ein wenig verfälschen. Sie gehen an den Kern und verfälschen ihn. Und heute gibt es auch so diese Arten, vielleicht habt ihr das schon mal im Internet gehört, diese prophetische Predigten, prophetisches Reden. Sie können 2 Stunden lang irgendwie scheinbar heiliges Zeug reden, aber es wird nicht einmal die Bibel erwähnt. Es wird nicht einmal Gott erwähnt. Und irgendwie klingt es alles so gerecht und doch ist es völlig daneben. Schon mal poppt das Thema Allversöhnung auf. Jeder ist geliebt, jeder wird gerettet, egal wie du lebst. Unverlierbares Heil wird oft genommen, um meine Sünde zu bedecken. Das Thema wird genommen als Freifahrtschein, in ständiger Sünde zu leben, ist völlig in Ordnung. Das ist ein Thema für sich. Zungenrede ist auch ein Ding, was immer wieder reinkommt. Da geht es um die Gaben. Alle müssen irgendwie Gaben haben, jeder hat verschiedene Gaben, um die Gemeinde zu erbauen. Und doch, die Zungenrede ist eine Gabe, die jeder haben muss. Da stelle ich mir eine große Frage, ist das so? Prüft es. Menschen, die im Jenseits waren, versuchen irgendwie zu erklären, wie Gott aussieht, wie es im Himmel aussieht. Sie erzählen Dinge und das ist auch eine Lehre, die ich kaum glauben kann, weil solche Dinge gab es in der Bibel nicht ein einziges Mal. Die Vorherbestimmung einzelner Menschen, diese Prädestination, ist auch eine Lüge. Für mich ist das eine Irrlehre, denn Jesus Christus ist für alle gestorben. Wir haben heute das Abendmahl gefeiert und das war wieder ein Bekenntnis. Vielleicht bist du noch nicht im Herrn. Vielleicht hast du dieses Kreuz noch nicht angenommen, diesen Jesus. Er gilt dir. Er ist für dich gestorben. Irrlehren gibt es auch seitens der Politik. Vielleicht habt ihr da letzte Zeit schon mal Dinge gehört, wie der Gender-Wahn oder der Woke-Wahn oder die grünen Politiker, was sie betreiben. Gender ist eine Ähnlichkeit mit der Gnosis. Die Gnostiker, sie lehren, dass wir im Körper gefangen sind. Der Körper ist ein Produkt, mit dem wir machen können, was wir wollen. Nicht Gott bestimmt, ob wir ein Junge sind oder ein Mädchen. Nein, du kannst dich entscheiden im Laufe deiner Zeit, ob du vielleicht doch ein anderes Geschlecht sein möchtest. Gut, dass die Kinder heute dabei sind. Vielleicht habt ihr diese Fälle mal in der Schule schon, wo ein Mädchen drauf besteht, unbedingt mit einem jungen Namen genannt zu werden oder auch andersrum. Ich habe dies gehört, diese Fälle gibt es. Und uns betrifft dieser Genderwahn nicht so. Aber ich glaube, dass das unsere Kinder sehr stark prägen wird. Und das wird eine schleichende Irrlehre sein, weil im Psalm 139, 14, das ist die erste Bibelstelle, da heißt es, schmeißt ihr die an die Wand? Danke. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele wohl. Und genau das ist das Problem. Die Seele des Menschen erkennt das Werk des Herrn. Und das ist das, was die Menschen nicht wahrhaben wollen. Sie sind unzufrieden mit sich, obwohl Gott uns perfekt geschaffen hat. Gott hat uns mit Liebe im Detail geschaffen. Gott hat uns wunderbar gemacht. Erkennst du das an, wenn du vor dem Spiegel stehst? Der erste Johannesbrief fängt direkt an und stellt sich als Autor gar nicht vor, sondern er fängt mit den Worten an, was von Anfang an war. Was meint der Schreiber mit diesem, was von Anfang an war? Johannes 1,1 gibt uns eine Antwort darauf, was der Anfang ist. Wir haben heute auch schon die Schöpfungsgeschichte gelesen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da wird der Anfang erwähnt. In Johannes 1,1 wird auch der Anfang erwähnt. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Im Anfang, bei Gott, war Gott. Das Wort. Vielleicht kennt ihr das Wort des Jahres. Was war es letztes Jahr? Bestimmt Corona? Nein. Hashtag auch nicht. Nein. Wellenbrecher. Was war davor? Corona-Pandemie. Hast dich ums Jahr vertan. Und so hat jedes Jahr sein Wort und sein Unwort. Aber das Interessante ist, dieses Wort beschreibt einfach nur das, was dieses Volk ständig beschäftigt in diesem Jahr, was ständig immer wieder aufpuppt, aber dieses Wort vergeht. Es kommt immer wieder ein anderes. Und gerade haben wir etwas über das Wort gelesen. Das Wort im Anfang, das Wort bei Gott. Das Wort ist Gott. Wenn wir über dieses Wort nachdenken und reden und leben, dann wird dieses Wort immer wieder Diskussionen aufwerfen. Denn dieses Wort ist ein anderes als dieses ständige Jahreswort. Weil dieses Wort ist nicht ein Wort, was mich für ein Jahr begleiten möchte. Dieses Wort möchte mich mein ganzes Leben begleiten. Dieses Wort möchte die Generationen begleiten und prägen. Dieses Wort hat keinen Anfang und keinen Ende. Das Wort im Griechischen bedeutet Logos. Das ist ein Name des Herrn Jesus Christus. Ein Wort ist ein Mittel, um meine Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Ich rede hier, kommuniziere mit euch, ich möchte euch eine Botschaft weiterbringen und versuche es mit Worten. Und Gott wollte es durch sein Wort dem Menschen weitergeben. Und das Wort war nicht irgendein grammatikalisches Wort, sondern die Antwort finden wir in Johannes 1,14, in dem Johannesevangelium. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Hier beschreibt dieser Vers auf einmal, dass dieses Wort sehr viel mehr ist. Dieses Wort wurde Fleisch. Dieses Wort bekam eine Hülle wie wir. Dieses Wort bekam Leben. Dieses Wort lebte unter uns. Und Gott wollte durch dieses Wort uns etwas vermitteln. Wir sollten seine Herrlichkeit sehen als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dieses Wort wurde Fleisch. Dieses Wort war Jesus Christus. Das Problem im ersten Jahrhundert waren diese Gnostiker. Sie kamen mit dieser Wahrheit nicht zurecht. Sie wollten es leugnen. Und Gnosis bedeutet die Leugnung Jesu und Gottheit in einem. Also sie behaupten, ja, Jesus gab es. Und genau das ist das Perfide. Der Teufel, er macht immer die Wahrheit nicht sofort zur Lüge. Er nimmt einen Teil Wahrheit und verdreht sie. Und genau das machten die Gnostiker auch. Sie sagten, ja, Jesus hat gelebt, klar. Wir wissen auch, Adolf hat gelebt, oder? Bestreitet es jemand? Der Erste, Zweite Weltkrieg, gab es den? Wir können das in der Geschichte sehen. Und genau das war damals auch das. Sie wussten, die Gemeinde in Ephesus, die Gläubigen, sie hatten es noch gehört von ihrem Opa, Oma. Vielleicht gab es auch noch Dinge, wo sie das handfest beweisen konnten, Jesus hat gelebt. Und sie haben behauptet, ja, Jesus hat gelebt. Aber bei seiner Taufe bekam er diese Erscheinung, eine göttliche Erscheinung des Christus. Dann war er Jesus Christus und bis zum Garten Gethsemane verließ ihn diese göttliche Erscheinung und auf einmal war es wieder nur Jesus. Und wenn wir tiefer da reinblicken, dann haben wir ein Problem. Denn dann ist nicht mehr Jesus Christus auf diese Erde gekommen, der Sohn Gottes. Dann ist nicht mehr Jesus Christus als Sohn Gottes für uns gestorben. Dann ist wieder irgendein Mensch gestorben. Aber niemand war würdig, als Opfer für meine und deine Sünden zu sterben. Das war das Problem. Diese Irrlehre konnte Johannes nicht stehen lassen. Was von Anfang an war, der normale und gesunde Menschenverstand sagt, es muss einen Anfang und ein Ende geben. Ich kann mit meinen Kindern kein Rennen veranstalten, wenn ich ihnen nicht ganz klar definiere, da ist der Startpunkt und da ist dein Ziel. Sie können nicht einfach im Kreis rumlaufen. Das macht das Rennen nicht attraktiv. Das macht das Rennen total langweilig. Früher oder später wird alles in einem Chaos enden. Für uns muss etwas einen Ursprung haben. Und bevor Johannes diese Irrlehre angreift und zurechtweist, ermutigt er die Christen in Ephesus. Er möchte sie ermutigen und fängt damit an, sein persönliches Erlebnis zu erzählen. Denn Johannes war zu dieser Zeit, wo er diesen Brief geschrieben hat, schon ein alter Mann. Seine Behauptung, die er sofort aufgestellt hatte, was von Anfang an war. Das, diesen Anfang habe ich gehört mit meinen eigenen Augen. Diesen Anfang habe ich mit meinen Augen gesehen, gehört und ihn betastet. In Vers 2 heißt es, das Leben ist erschienen. Er wollte ihnen es klar machen, Jesus hat wirklich gelebt, bis dass der Letzte es verstanden hat. Jesus war leibhaftig da. Es war nicht irgendein Mensch, nein, es war der Sohn Gottes. Er war leibhaftig für uns Mensch geworden. Und ich war dabei. Ich habe ihn gesehen, gehört. Ich war dabei und ich bin Zeuge dessen. Ich möchte euch die Wahrheit weitergeben, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und Gemeinschaft ist ein Grundelement des Zusammenlebens. Wir brauchen Gemeinschaft, weil wir in dieser Gemeinschaft Dinge ausleben, von denen wir überzeugt sind. In einer Gemeinschaft gibt es Werte und Ziele. Wir sind ein bunter Haufen. Wer in eine Gemeinde reinkommt, wird es merken, da sind so viele Unterschiede. Aber wenn du Gemeinde erleben möchtest, wirst du merken, Gemeinde hat etwas Gemeinsames. Gemeinde fokussiert sich auf Jesus Christus, auf den Eckstein. Gemeinde hat Lehren, die sie zusammen betrachten. Sie haben das Wort Gottes, was sie begleitet, was sie lehrt und führt in alle Wahrheit. Und Gemeinde, ganz wichtig, hat was? Morten hat es am Anfang angedeutet, dieses Lied, wir sind auf dem Weg. In die Herrlichkeit. Gemeinde hat ein Ziel. Gemeinde hat ein Erbe. Gemeinde hat eine Hoffnung. Und Johannes sagt in Vers 3, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und er wollte klarstellen, nein, das ist nicht meine Gruppe. Es ist nicht die Johannesgemeinde. Es ist nicht Johannes der zentrale Mittelpunkt, sondern, schreibt er weiter, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus. Wenn ich in einen Hundeverein gehe, ohne einen Hund, wird das erstmal vielleicht klappen. Sie denken, ich habe Interesse, mir einen Hund anzuschaffen. Spätestens, wenn ich sage, ich möchte keinen Hund, ich habe keinen Hund, dann wird mir jeder sagen, du bist hier völlig sinnlos dabei. Es ist Zeit verballern. Geh doch lieber etwas machen, was dir Spaß macht oder wo du eine Gemeinschaft findest, wo Werte und Ziele mit deinem Leben übereinstimmen. Und wenn wir ständig in den Gottesdienst gehen und keine Gemeinschaft mit Jesus haben, dann ist das eine verlorene Zeit. Wenn ich die Bibel lese und nicht bereit bin für Veränderung, dann ist das eine verlorene Zeit. Die Gnostiker kannten diese Lehre auch. Sie kannten das Wort, aber sie verdrehten es. Die Bibel zu lesen, ohne diesen Jesus zu kennen oder in der Absicht, ihn kennenzulernen, ist sinnlos. Wenn wir in einer Ehe leben und keine Intimität erleben, ist dieses ein Nebeneinanderherleben. Ich bin einfach nur freundlich meinem Gegenüber. Ich kann auch jemandem freundlich gegenüber sein, wenn ich ihn im Geschäft treffe. Ist das Gleiche. Diese Zweierschaft hat keinen tieferen Sinn. Adam erkannte Eva und daraus entstand Leben. Jesus möchte auch, dass du ihn erkennst. Das Wort, das von Anfang an war, möchte er, dass du ihn erkennst in einer Intimität, die geistlich stattfindet. Wenn diese Intimität stattfindet, dann entsteht aus deinem Leben echtes Leben. Dann entsteht aus deinem Leben Sinn. Dann entsteht aus dieser Beziehung zwischen diesem Wort Jesus und dir eine Beziehung. 1. Johannes 1,4, da schreibt Johannes weiter, und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Wann haben wir diese vollkommene Freude erlebt? Wann hast du das letzte Mal das Wort Gottes gelesen und sagst, boah, ich freue mich so sehr. Ich freue mich auf das Erbe, auf diese Herrlichkeit, die uns erwartet. Ich freue mich auf Jesus Christus selbst, der das Licht sein wird. Letztes Mal sprach ich auch mit einem Bruder, der sagte, boah, wenn du diesen Epheserbrief liest und dann liest, was Gott uns bereithält, wo Gott uns herausgeholt hat und du guckst in deine Zuschauer und denkst, sie schlafen. Sie haben nicht verstanden, worüber ich rede. Es gibt viele Arten, sich zu freuen. Die Bibel erwähnt ca. 48 Verse, wo es um Freude geht. Ich kann mich freuen in meinem Gebet und es Gott sagen. Ich kann in der Trübsal, die mir vielleicht entgegensteht, beharrlich im Gebet bleiben und trotzdem fröhlich sein in der Hoffnung. Ich kann aber auch sein, fröhlich in allen Wegen des Herrn. Oder Psalm 118, 24 sagt aus, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich kann mich an ihm erfreuen. Ich kann mich, heute haben wir uns an der Schöpfung erfreut, an dem Schöpfer, der diese Schöpfung geschaffen hat. Nach 1. Petrus 1, 8 und 9, da kann ich mich auch im Glauben wegen des Heils erfreuen. 1. Petrus 1, 8 bis 9, ihn liebt ihr, also Jesus, obgleich ihr ihn, Jesus, nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herzlicher Freude. Johannes gibt die Antwort auf diesen Brief in 1. Johannes 5, 12 und 13, schon fast ganz am Ende. Da heißt es, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Sein Ziel war es, Zeuge zu sein in einer Welt, wo ihr Lehre auftretet. Er wollte sie ermutigen. Er wollte ihnen Mut machen, an das festzuhalten, was sie einmal ergriffen haben und nicht immer wieder ergreifen. Halte fest, was du einmal ergriffen hast. Woran können wir uns festhalten? Der Johannesbrief ist sehr kontrastreich aufgebaut und ich finde sehr interessant. In diesem Brief finden wir tiefe biblische Wahrheiten, wer Gott für uns ist. Und da fängt es an damit, dass Gott Licht ist. Gott schied damals bei der Schöpfung nicht nur das Licht mit der Finsternis, sondern er selbst ist das Licht. Und das lesen wir weiter im nächsten Vers, 1. Johannes 1, 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist. Und in ihm ist keine Finsternis. Am Freitag haben wir auch darüber nachgedacht, dass Jesus uns den Frieden gebracht hat. Und wir mussten feststellen, was für eine tiefere Bedeutung hat es, dass er nicht nur den Frieden gebracht hat, sondern dass er selbst der Friede ist. Ich als Person kann sagen, ich versuche, Frieden zu halten, so wie die Bibel es uns auffordert, jage dem nach, Frieden mit jedermann zu halten. Aber wie viel mehr bekommt das an Bedeutung, wenn wir verstehen, dass Jesus selbst der Friede war, dass Gott selbst das Licht ist und aus Gott selbst Leben entspringt. Jeder, der Blumen liebt, weiß, dass eine Blume im Dunkeln kaputt geht. Jede Blume braucht Licht, um zu leben. Jedes Lebewesen, ich und du, wir brauchen das Licht, um zu leben. Das Tageslicht reicht aus, um hier zu überleben. Aber wenn wir das ewige Leben erfassen möchten, wenn wir daran festhalten müssen, möchten und das glauben, dann müssen wir zu diesem Gott kommen, der das Licht selbst ist. Vers 7 und 9 geht es weiter. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, bedeutet so viel, ich bin gerecht, auch ohne Gott. Ich bin ein Mensch, der weiß, worauf es ankommt. Ich bin vielleicht in einem Verein, der wohltätig in Marienheide unterwegs ist. Ich tue lauter gute Dinge. Dann sagt das Wort, dann lügen wir. Wir haben gelesen, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns und er reinigt uns. Und das ist so eine Verheißung, die wir auch als Gläubige annehmen dürfen. Es reicht nicht einmal zu sagen, Herr, ich erkenne, dass ich von Grund auf schlecht bin. In meinem Leben werde ich immer wieder fallen. In meinem Leben werde ich Sünde begehen. In meinem Leben werde ich Menschen verletzen. Und wir dürfen zu dem Vater kommen, um Vergebung zu bitten. Der nächste Kontrast, da geht es um Liebe und Hass. 1. Johannes 4, 7 bis 8, da heißt es, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Matthäus 22, 37 heißt es, und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Vielleicht habt ihr diesen Satz schon mal gehört, ein bisschen lieben bedeutet schon hassen. Wo würdest du die Grenze setzen, was noch Liebe ist und was Hass ist? Und da ist der Teufel auch so perfide. Er kommt immer wieder und streut in uns Gedanken hinein, wo wir nicht merken, wo wir uns auf einmal von dieser Liebe entfernen. Und am Ende werden wir auf einmal wach und merken wir lieben diese Person gar nicht mehr. Ich liebe meinen Nächsten nicht mehr. Ich liebe meine Gemeinde nicht mehr. Es kann verschieden aussehen. Ich habe das letzte Mal über die Gemeinde und ihre Aufgaben gepredigt. Woran erkennt die Welt, dass wir seine Jünger sind? An der Liebe. An der Liebe, die wir untereinander haben werden. Wie sieht es mit deiner Liebe aus? Wahrheit und Lüge ist der nächste Kontrast, den Gott hier aufzeigt oder den Johannes hier aufzeigt über Gott. Gott ist Licht, Gott ist Liebe und Gott ist Wahrheit. 1. Johannes 5, 6 bis 9, er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Jesus, der Christus, nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Denn das ist das Zeugnis, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Gott hat von seiner Seite aus alles gemacht. Er hat ein dreifaches Zeugnis hingelegt als Beweis dafür, das ist der Sohn Gottes. Aber sie entschieden sich dagegen. Das ist das Paradoxe. In einem Gericht, was sie tagtäglich führten, wo sie Menschen verhafteten, zum Tode verurteilten, da glaubten sie an Zeugen. Wenn zwei, drei Zeugen in einem Gericht auftraten, die bezeugten diese Tatsache, dann sagten die, ja, das ist so. Und jetzt kommt Gott, schickt seinen Sohn als Zeugnis. Sie glauben ihn nicht. Sie glauben diesem dreifachen Zeugnis nicht. Leben und Tod ist der letzte Kontrast, den wir finden in 1. Johannes 5,20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 1. Johannes 5,12 sagt auch etwas aus. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Was denkst du über den Anfang? Was denkst du über das Wort am Anfang? Ist das Wort für dich der lebendige Jesus? Oder ist das, wie nach dem Vers, den Danny vorhin erwähnt hat, ist dir diese Botschaft vom Kreuz eine Torheit? Oder sagst du, diese Botschaft vom Kreuz ist mir eine Gotteskraft? Und zu allerletzt wünsche ich uns den Vers aus Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Eine Kampfansage wurde mal in der DDR gemacht. Sie sagten, ohne Gott und ohne Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Sie brauchten Gott nicht für die Ernte. Sie haben dabei vergessen, Gott ist doch derjenige, der das Wachsen und Gedeihen schenkt. Sie haben gesagt, wir brauchen Gott nicht. Und heute haben wir eine ähnliche Irrlehre. Eine, die einen Kulturkampf begonnen hat. Eine, die die Freiheit angegriffen hat. Eine, die das Christentum angreift. Es kommt schleichend, es kommt durch die Medienwelt. Sie fordern etwas von dem Menschen, sei ein guter Mensch, sei nachhaltig. Und dabei sagt die Bibel, du bist sündig. Du bist verdorben, du bist ein verlogener Mensch. Du brauchst den Sohn Jesus Christus. Und das wünsche ich uns, dass wir das in uns festmachen. Dass wir uns nicht zu schade dafür sind, das Evangelium zur Zeit und zur Unzeit dem Menschen zu predigen. Dass wir daran festhalten, dass Gott Liebe ist. Dass er nicht möchte, dass wir Menschen mit Hass begegnen. Dass wir festhalten, dass Gott Wahrheit ist und keine Lüge. Dieses Wort ist keine Lüge. Dieses Wort ist immer noch lebendig. Dieses Wort spricht zu uns. Gott ist Leben. Er ist derjenige, der dir das Leben schenkt. Aber er wird auch den Tod über den Ungerechten bringen. Er wird diese ewige Trennung einläuten, wenn wir ihn nicht annehmen werden. Und das soll unsere ungefärbte Echtheit sein. Das soll unser Standpunkt sein in dieser verkorksten, verdrehten Welt, dass wir klar zu dem Evangelium stehen, dass wir kontrastreich leben zwischen Licht und Finsternis, dass wir eine klare Linie leben und sie zeichnen durch unser Leben, durch unser Wandeln, unsere Taten, dass unsere Gesinnung auf dem richtigen Platz ist und ständig orientiert an dem Wort Gottes. Gott segne uns im Nachdenken und zum Schluss lasst uns aufstehen und noch beten.